Ich glaube, es war eigentlich von Anfang an klar, wir wollen von einer Keimzelle aus, die hier bei Otto Beuern liegt, wirksam werden für die Natur. Ich sehe draußen, es wird irgendwie weniger. Ich möchte da dagegen was setzen, möchte dagegen arbeiten und ich leg selber los. Und dann hat sich das natürlich entwickelt mit einem Biotopverbund, das nur zwischen Otto Beuern und Westerheim, einem Nachbardorf. Und dann wächst sowas mit der Zeit. Wir sind als Flächenagentur und gewerblicher Ökokontobetreiber, so der Fachjargon, aktiv. Und ja, das ergänzt natürlich unsere Arbeit noch. Es ist zwar jetzt nichts Freiwilliges oder nichts, für das man was gelobt wird, so richtig, ja, wie in unserem gemeinnützigen Bereich, aber es ist einfach sehr hochrelevant und viele, die draußen Bauvorhaben vorantreiben, sind auf gute Qualität an Ausgleichsflächen auch angewiesen. Und da sind natürlich auch in der Zusammenarbeit mit den unteren Naturschutzbehörden ist das für uns ein wichtiges Wirkungsfeld.
Die Marke Allgäu ist weit mehr als nur ein Logo. Sie ist mit ihren klaren Werten ein buntes Netzwerk, das unsere Heimat als modernen Lebens- und Arbeitsraum prägt. Gemeinsam mit ihren Partnern übernimmt sie Verantwortung für kommende Generationen. Denn Lebensqualität ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines starken Miteinanders. In unserer neuen Miniserie geben wir der Marke Allgäu eine Stimme und lassen die Menschen sprechen, die sie jeden Tag aufs Neue mit Leben füllen. Viel Freude beim Zuhören der Reihe Lebensqualität im Quadrat. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Zu Gast sind Lydia Reimann und Peter Guggenberger-Weibel von der Stiftung Kulturlandschaft Günsthal. Peter ist Geschäftsführer der Kulturlandschaft Günsthal GmbH und seit über 25 Jahren maßgeblich am Aufbau und der Entwicklung des Biotopverbunds im Günsthal beteiligt. Lydia ist Gebietsbetreuerin im Günsthal, Biologin und begeistert die Menschen mit ihrer Leidenschaft für Artenvielfalt, Umweltbildung und Naturschutz. Wir sprechen darüber, was die Kulturlandschaft im Allgäu so besonders macht, warum Naturschutz direkt vor unserer Haustüre so wichtig ist, wie Unternehmen sich konkret und regional für die Natur engagieren können und weshalb lokale Kompensationsprojekte oft mehr bewirken als Ausgleichsmaßnahmen irgendwo auf der anderen Seite der Welt. Außerdem geht es um den Arbeitsalltag der Stiftung, aktuelle Herausforderungen und darum, wie es den beiden gelingt, auch in schwierigen Konfliktsituationen eine gute Kommunikation zu ermöglichen. Viel Freude bei dieser inspirierenden Folge mit Lydia und Peter von der Stiftung Kulturlandschaft Günsthal. Lydia und Peter, erstmal herzlich willkommen im Bus. Schön, dass wir hier sein dürfen. Wir haben einen Blick direkt in einen Wald, irgendwo im Hinterland vom Allgäu. Vielleicht müssen wir ganz kurz mal erklären, wo wir hier sind.
Also wir haben uns eigentlich nicht die beste Aussicht ausgesucht. Wenn wir aus der anderen Seite aus dem Bus blicken würden, dann hätten wir den Durchblick über die Wiesenlandschaft an der westlichen Göns, südlich von Otterbeuren, auf die Basilika.
Ah, ja, okay. Also wir stellen uns das jetzt einfach so vor. Genau. Und auch noch auf Stiftungsflächen von uns, also Eigentumsflächen.
Was passiert da? Was ist auf diesen Flächen?
Die haben wir erworben von Privateigentümern, Landwirten, Gemeinden, wie auch immer. Und genau, wir möchten die natürlich weiterentwickeln, dass da eine höhere Biodiversität ist. Jetzt kommt schon mal so ein kompliziertes Wort ins Spiel. Also einfach sehr viele verschiedene Arten, sehr viele verschiedene Pflanzen, die dann andere unterschiedliche Bestäuber anziehen. Also ganz viele Insekten, es tummelt sich auf den Wiesen. Das ist das, was wir möchten. Natürlich nicht nur Wiesen, sondern auch allgemein Strukturreichtum in der Landschaft. Also Hecken, Säume, blütenreiche Bereiche. Darum geht's uns.
Bevor wir da weiter einsteigen, was ihr eigentlich macht, würde ich euch gerne beide erstmal fragen, was macht das Allgäu für euch persönlich eigentlich zum lebenswerten Ort?
Also ich liebe es, hier im Allgäu so nah an den Bergen zu sein, zum einen. Und ich liebe diese super klaren Gewässer. Also ich kann immer nicht an mich halten. Ich muss in jede Pfütze springen manchmal. Und ich liebe einfach in der Günz baden zu gehen oder in den Baggerseen und in den Alpen sowieso. Also einfach das ganze Allgäu ist für mich so ein Gewässerparadies. Da fühle ich mich wohl. Und wobei mich immer meine Freunde aus dem Norden so beneiden, ist einfach diese Artenvielfalt. Also ich glaube, ganz vielen Leuten ist es nicht bewusst, was für Naturschätze wir hier im Allgäu eigentlich tatsächlich noch haben. Mhm.
Ja, auf alle Fälle. Natürlich, es gibt natürlich auch als Allgäu und das Allgäu. Wir sind ja hier schon ein bisschen so am, eher am nördlichen Rand. Die Sonthofener, die Oberstdorfer würden schon sagen, das gehört gar nicht mehr zum Allgäu. Wir sehen uns hier schon noch eigentlich als dazugehörig. Und trotzdem ist hier ist der Charakter hier schon ein bisschen anders. Wir sind ja schon so im Übergangsbereich zu dem Schwäbischen. Ja, und ich glaube, das ist einfach auch ein schöner Platz, weil es hat natürlich auch eine kulturelle Vielfalt dann ein bisschen. Eher so das nach vorne Richtung die Berge, nach hinten eher so in das bodenständig gemütliche vielleicht. Und es ist natürlich nicht nur Landschaft, es ist natürlich auch für uns Kulturraum, also Arbeitsraum. Ich glaube, das Allgäu ist ziemlich multifunktional. Hier findet jeder was für sich und ich fühle mich hier komplett zu Hause.
Jetzt hast du schon gesagt Arbeitsraum. Was ist denn eure Arbeit? Was macht ihr?
Ja, unsere Stiftung, die im letzten Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat, ist angetreten, um Naturvielfalt hier bei uns in der Region zu erhalten. Wir haben einen Arbeitsbereich uns abgesteckt. Das ist das Wassereinzugsgebiet der Günz, also ein Naturraum, und der geht über mehrere Landkreise. Der beginnt im Ostallgäu, geht übers Unterallgäu, dann aus dem Allgäu hinaus, dann bis zur Donau. Und in diesem Raum versuchen wir ein Netzwerk an naturnahen Flächen zu erhalten, aber auch wieder weiter zu entwickeln, auszudehnen, zu vernetzen, ein großes Lebensraumnetzwerk an naturnahen Flächen zu erhalten, die hier unsere heimische Biodiversität repräsentieren können.
Ja, ich wollte nur ergänzen, also vielleicht der praktische Arbeitsalltag ist dann tatsächlich eben schon viel Organisation mit Leuten, also wirklich die Leute organisieren oder mit Leuten unterwegs sein, Kompromisse schließen, mit Gemeinden sprechen, genau, telefonieren, Mails schreiben, sowas ganz viel. Aber wir freuen uns dann auch immer, wenn es dann rausgeht mit den Leuten wirklich in die Natur, denen vor Ort direkt zu zeigen, was kommt hier im schönen Allgäu denn so vor an spannenden Arten, und genau, da einfach mit den Leuten rauszugehen oder auch mal eine Motorsense selber in die Hand zu nehmen und eben eine eigene Fläche zu pflegen, eine Zauntrasse zu legen, sich ein paar Wespenstiche einzufangen, sowas gehört schon auch zu unserer Arbeit.
Warum ist Naturschutz eigentlich so wichtig?
Also, da könnte ich jetzt 2 Stunden lang darüber reden. Ich versuche es wirklich runterzubrechen, aber Naturschutz ist so wichtig, weil es unsere Lebensgrundlage ist für uns Menschen. Also die Natur hat ganz viele Ökosystemleistungen, so spricht man im Fachjargon sozusagen darüber, aber man kann es wirklich ganz leicht erklären. Die Natur gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Frisches Wasser, saubere Luft,
Lebensmittel.
Lebensmittel, dankeschön. Genau, 3/4 unserer Nutzpflanzen sind abhängig von Insektenbestäubung. Und wenn einfach viele Insekten sterben, so wie es derzeit der Fall ist, dann haben wir damit früher oder später ein Problem mit der Bestäubung. Wir haben die Hälfte aller Arzneimittel sind pflanzlichen oder tierischen Ursprungs. Aber es sind erst 1/5 aller Pflanzen überhaupt erforscht. Also das heißt, wir haben noch 190.000 Mal die Chance, ein Mittel gegen Krebs zu finden, zum Beispiel bei all den unerforschten Pflanzen. Wir haben so viel Schatz und so viel Wertvolles eigentlich, was in der Natur steckt, was wir noch gar nicht alles wissen. Und es ist einfach extrem wichtig, dass die Arten nicht vor unserer Nase alle wegsterben, bevor wir noch gar nicht vielleicht, ja, den Nutzen daraus gezogen haben oder, sie gar nicht nutzen können oder ja eine Lebensgrundlage verlieren.
Ja, ich glaube, ich kann jedem auch nur empfehlen, mal die Perspektive einzunehmen, dass wir ja die Natur nicht für die Natur schützen, sondern wir schützen die Natur ganz in unserem Interesse für die Menschen. Das ist eigentlich eine einfache Sache für als Daseinsvorsorge für ein heute und auch in Zukunft gutes Leben von uns Menschen hier. Und dafür ist die Natur, weil wir Teil davon sind, einfach Voraussetzung. Und deshalb ist es leichtsinnig und eigentlich auch ziemlich dumm, diesen Daseinsschatz irgendwie zu zerbröseln und ihn kaputt zu machen. Also das kann uns nur eine Warnung sein. Einfach wir machen es für uns.
Und wir alle wollen einfach so ein gutes und zufriedenes Leben. Und es ist mittlerweile einfach auch bewiesen, dass man das Stresslevel senkt, wenn man in ein gesundes Ökosystem geht, anstatt in eine Monokultur, also in einfach nur eintönige Landschaften. Das heißt, es ist einfach gesund für uns, es ist auch so viel Religionen, also spirituelle und religiöse Werte sind da dahinter, ästhetische Werte, geistige und körperliche Gesundheit, Erholung und Ökotourismus, da steckt ganz, ganz viel. Also das ist nur dieser kulturelle Wert von der Natur. Genau. Versorgung, Regulierungen, Zersetzung, da kann man endlos weitermachen.
Aber wir wollten es ja einfach erklären.
Das ist schwierig, aber es ist wirklich wichtig.
Was ist für euch so spontan das, was eigentlich jeder machen könnte, um die Natur ein bisschen mehr zu schützen?
Ich finde, darüber zu reden. Ich finde, es ist, wir haben mittlerweile als Gesellschaft, ist die Klimakrise zum Beispiel schon weit verbreitet und in vieler Munde und auch viel mehr im gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen. Aber die Biodiversitätskrise, da muss ich schon mal anfangen, was ist überhaupt Biodiversität? Also die Leute wissen nicht mal genau, worum es überhaupt geht und dass wir hier eine echte Krise haben. Also einfach dieses darüber reden, vor allem auch ins Positive sehen. Also ich kenne dann halt immer meine 5 öko-begeisterten Leute, die sagen, sie können es langsam nicht mehr hören, diese Krise. Also einfach darüber aber zu reden und positiv auch darüber zu reden, das finde ich sehr wichtig.
Ja, vielleicht aber kann man auch noch jedem kleinen Gartenfreund oder Balkonbesitzer oder Blumenkastenbesitzer was mitgeben, wenn man konkret einfach was für die heimische Artenvielfalt auch tun will. Gärtnert mit Wildpflanzen, lasst ein bisschen mehr Struktur und auch ein bisschen weniger Ordnungssinn. Einfach haltet es aus, es tut einfach der Natur gut.
Und dann kann man rausgehen und beobachten, was dabei kommt, wenn man so einen Garten mal ein bisschen verwildern lässt. Und es ist einfach super spannend, also was da alles kreucht und fleucht. Diese Begeisterung auf jeden Fall auch erhalten, das ist einfach wichtig für den Natur.
Ist das das, was ihr beide so als Kinder schon im Traum hattet, was ihr da machen wollt später?
Vielleicht kannst du dich noch besser erinnern. Dein Kind ist auch schon ganz so weit zurück wie meiner.
Ich kann mich noch gut erinnern, ja. Aber du darfst trotzdem gerne loslegen, wie du magst.
Ja, ich weiß nicht. Also meine Kindheit, die liegt ja eher so dann schon in den 70er Jahren, irgendwie in den 1970er Jahren, im letzten Jahrtausend. Und da muss ich sagen, da war vieles irgendwie natürlich noch nicht so von entwickelt. Also ich kannte als Kind nicht den Begriff Umweltbildung oder sowas. Da gab es das noch nicht. Wir Kinder sind einfach draußen als Feger unterwegs gewesen. Da war natürlich auch noch viel mehr Platz irgendwie, auch zwischen den Häusern. Es gab nur Grünflächen. Ich komme aus Memmingen, also da war noch Entdeckungsraum auch in der Siedlung. Das ist ja heute alles nicht mehr. Es ist alles definiert. Heute gehen die Kinder auf den Spielplatz oder sie gehen raus in den Wald irgendwie. Und für uns war das alles irgendwie halt Aktions- und Entdeckungsraum. Und ich glaube, die Sozialforschungen, die bestätigen das ja auch. Also Kinder, die einfach naturnah aufwachsen, haben oft die gleiche Umweltsensibilität wie ausgebildete Kinder, die in der Umweltbildung belehrt worden sind. Die sind nur unterschiedliche Wege, wie man sich sowas erschließen kann.
Aber war Natur dann für dich immer in deinem Berufsweg immer ein Hauptteil?
Ja, das war für mich immer eine Navigationslinie, auch wenn, wie ich meinen Beruf damals gewählt habe, noch alle eher so, wie kann man damit, nein, wir schon sehen, wo das endet. Und es ist jetzt gar nicht so ganz schlecht geworden, finde ich.
Lydia, wie sieht's bei dir aus mit deinem Kindheitstraum?
Ja, genau, also witzigerweise habe ich mir tatsächlich erst gestern, habe ich mir gedacht, als ich eben diese Zauntrasse im Haselbachtal gelegt habe. Und das muss man sich so vorstellen, das ist absolut zugewuchertes Gebiet. Das Schilf, das reicht so 3,5 Meter hoch und man kämpft sich da wirklich durch so einen Dschungel durch. Und ich wurde eben auch noch von einer Wespe gestochen. Und es war echt so, es ist auch noch heiß und schwül und alles zusammen. Und ich habe mir gedacht, oh, das ist genau das, was ich als Kind mir vorgestellt habe, was ich mal machen will. Witzigerweise, weil wir sind irgendwie ich komme auch aus Memmingen und meine Familie, wir sind immer an freien Tagen halt so günstig geradelt, haben dann Radausflug gemacht und ich und mein Bruder haben uns immer mit Stecken durch die Brennnesseln gekämpft und geschlagen und hatten dabei irgendwie so viel Spaß und ja, deswegen finde ich es jetzt super, wenn ich das jetzt in meinem Beruf auch machen kann und dann eben nicht nur, um irgendwas kaputt zu machen, sage ich jetzt mal in dem Fall, oder halt, also einfach um diesen Naturlebensraum, in dem ich aufgewachsen bin, auch zu erhalten. Also das ist schon so ein Riesentraum eigentlich von mir oder so eine schöne Leidenschaft.
Es gibt eine Beschreibung von dir im Internet, wo ich über den Begriff Artennerd gestolpert bin. Möchtest du das mal erklären?
Sehr gerne. Also der Begriff, der kommt, würde ich sagen, aus den Leuten, die sich nicht so sehr mit Arten von den Leuten, die sich nicht so sehr mit Arten auskennen. Weil immer in meiner Bubble, wo ich mit sehr vielen Leuten abhänge, die sich extrem gut mit Arten auskennen, denke ich immer so, da ist noch ganz schön viel Platz nach oben. Also ich habe halt Freunde, die wirklich Rüsselkäfer-Experten sind oder sich nur mit Schwebfliegen beschäftigen. Und da gibt es halt wirklich hunderte oder auch sogar tausende Arten oder nur die Bohrfliegen alleine. Und ich bin so, okay, das leider, da kann ich nicht mithalten. Aber also ich liebe es halt, Leuten sowas näher zu bringen. Also dann halt wirklich zu sagen, das ist ein Springschwanz, was du da in deiner Hand hältst und keiner kennt diesen Begriff. Und einfach, ich liebe schon diese Vielfalt einfach, die wir haben. Das begeistert mich immer wieder und da werde ich, glaube ich, nie satt, mich davon weiterzuentwickeln oder zu lernen.
Also ich ahne, dass es jetzt nicht nur den Zuhörern, dass es nicht nur mir so geht, dass ich jetzt irgendwie Lust habe, mit dir mal irgendwo durchs Unterholz zu kriechen, um irgendwelche neuen Worte zu lernen. Aber da kommen wir später drauf. Ich ahne, dass man das nämlich sehr wohl auch buchen kann.
Genau.
Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück. Peter, du hattest vorher gesagt, 25-jähriges Jubiläum. War das Ziel von dieser Stiftung immer das gleiche oder hat sich das in der letzten Zeit irgendwie verändert?
Nein, ich glaube, es war eigentlich von Anfang an klar, wir wollen von einer Keimzelle aus, die hier bei Otto Beuern liegt, eben weil unser Stiftungsgründer Michael Nett, auch ein heimatverbundener Otto Beurer, der gesagt hat, ich möchte hier jetzt wirksam werden für die Natur. Ich sehe draußen, es wird irgendwie weniger. Ich möchte da dagegen was setzen, möchte dagegen arbeiten und ich leg selber los. Und dann hat sich das natürlich entwickelt mit einem Biotopverbund, das nur zwischen Otto Beuern und Westerheim, einem Nachbardorf. Und dann wächst sowas mit der Zeit, man hat Folge. Und er hatte natürlich auch die besondere Vision, dass er sagt, na, ich möchte diese Arbeit langfristig in tiefe Wasser bringen. Ich möchte eine eigene Organisation dafür gründen. Und weil er natürlich auch, sagen wir, sehr geschickt war im Kooperieren, im Netzwerk bilden, auch im Unterstützer gewinnen, sind wir angewachsen. Er hat damit eine Stiftung errichtet und die ist eigentlich durch Fundraising im Prinzip, also durch das Einwerben von Unterstützergeldern, von testamentarischen Zuwendungen, von allen möglichen Unterstützungsgeldern gewachsen. Die letzten 25 Jahre und heute sind wir neben dem ehrenamtlichen Vorstand, der Michael Nett ist letztes Jahr aus unserem Vorstand ausgeschieden. Es ist jetzt schon praktisch die Folgegeneration der Vorstände am Ruder. Und daneben gibt es eben ein hauptamtliches Team aus 10 Mitarbeitenden, die hauptamtlich für dieses Ziel hier Biotopverbund Günstheil von den Quellen bis zur Mündung arbeiten heute. Also, glaube ich, eine Allgäuer Erfolgsgeschichte.
Mhm. Was sind eure aktuellen Projekte? Was liegt bei euch gerade so auf dem Tisch? Ah, vielleicht können wir ganz kurz klären, was da jetzt um dich rumfliegt.
Genau, ja, spannend. Hier kommen immer mal wieder gemeine Wespen rein. Also auf jeden Fall nicht die Hausfeldwespe. Also die ist tatsächlich. Also es gibt 2 Arten von Wespen in Deutschland, die stechen können. Ah nee, das ist sogar eine Honigbiene, sehe ich gerade. Aber es kam auch immer mal wieder eine Wespe rein. Das ist immer das Erste, was ich abchecke. Was ist es denn jetzt für eine Art? Kann ich sie bestimmen oder kann ich nur grobe Zuweisungen machen? Genau, also es gibt 2 stechende Wespenarten. Nur in Deutschland, aber es gibt hunderte Wespenarten, also und nur 2 davon stechen. Also alles, was so, die Menschen sind immer so gelb und schwarz, das sticht gleich, also, aber eigentlich ist es gar nicht so. Meistens kann man sich einfach entspannt zurücklehnen.
Zurück zu den aktuellen Projekten. Was liegt bei euch gerade auf dem Tisch?
Genau.
Also wir haben ein Dauerprojekt, das ist diese Biotopverbundarbeit und natürlich dazwischen gibt es immer noch wieder Themenprojekte. Wir müssen auch Projekte machen, um Fördermittel natürlich für unsere Arbeit irgendwie immer wieder auch zu generieren. Hauptpunkte sind momentan unser spannendes Projekt Wilde Weide. Da geht es um sehr naturnahe Weidewirtschaft, um Grünland, Auengrünland, Moorgrünland, sehr extensive Flächen zu erhalten durch Beweidung, die auch zu entwickeln. Weil das mag dem Allgäuer vielleicht jetzt wunderlich erscheinen. Im Süden sind natürlich sehr viele Kühe draußen zu sehen. Im nördlichen Allgäu, also im Unterallgäu insbesondere, wir sind ja einer der rinderreichsten Landkreise in Bayern zwar, aber es ist fast keine Kuh draußen zu sehen. Hier ist alles eingestallt und die große Tradition der Weidewirtschaft ist hier eigentlich schon ein bisschen verloren gegangen. Und wir sehen aber große Chance für unsere Naturschutzflächen. Deshalb organisieren wir wieder mit Landwirten zusammen hier Weidewirtschaft und unterstützen auch die Bauern dabei. Und die unterstützen uns, unsere Flächen irgendwie fit zu machen, Vielfalt zu machen. Also Wilde Weide ist ein großes Projekt gerade von uns, an dem wir explizit arbeiten. Und dann gibt es natürlich viele Spezialitäten noch, Lydia vielleicht. Die Blütenbesuchervielfalt ist so ein Thema, das eher jetzt wieder bei dir in deinem Interessensbereich liegt, weil es um viele seltene Tiere und Pflanzen geht.
Genau, das machen Kollegen von uns, von der Stiftung. Die vermehren tatsächlich seltene Pflanzenarten, also die es einfach hier im Günstal in den letzten paar Jahrzehnten deutlich abgenommen haben im Bestand. Und die vermehren die jetzt und bringen die wieder raus in die Landschaft. Und das liegt einfach daran, dass wir haben zum Beispiel den Storchschnabelbläuling, der einfach ganz speziell auf, also eine Falterart, die einfach diese eine Pflanzenart braucht, weil sie sonst einfach nicht überleben kann. Also sie hat auch einen ganz kleinen Existenzradius, nur 500 Meter. Also das ist wirklich super, super wenig nur. Und dann ist sie natürlich auch sehr stark betroffen, auch wirklich auszusterben in der Region, wenn da eben diese Pflanzenart zum Beispiel nicht mehr vorkommt. Also es geht um Pflanzenarten, die dann die Tiere anlocken sollen auch.
Ja. Es gibt wieder ein drittes vielleicht dazu, ganz spannend, das wir in eine ganz andere Richtung bedienen. Wir haben in unserer Stiftung auch arbeiten als sogenannte Flächenagentur. Wir vermitteln dort an Vorhabenträger von Bauvorhaben, Straßenbau, Energiewende, alle, die in Landschaft eingreifen müssen durch Bauvorhaben, die brauchen auf der anderen Seite wieder eine Wiedergutmachung, also Ausgleichsflächen, Ökopunkte. Und also jeder Bürgermeister kennt sich da aus und jeder Gemeinderat, weil das ist deren täglicher Umgang. Und wir wissen um die Bedeutung dieser Ausgleichsflächen, dass die auch gut gelingen. Weil auf der einen Seite wird Natur zerstört, auf der anderen Seite will man aber die Wiedergutmachung auch möglichst effektiv und wirksam machen. Und da helfen wir mit, diese Ausgleichsflächen in unserem Biotopverbund in diesem Netzwerk irgendwie zu entwickeln. Und es ist aber was Gewerbliches. Also wir verkaufen dort praktisch Wiedergutmachung, Ökopunkte. Und wir haben dafür auch eine eigene GmbH errichtet. Wir sind als Flächenagentur und gewerblicher Ökokontobetreiber, so der Fachjargon, aktiv. Und das ergänzt natürlich unsere Arbeit noch. Es ist zwar jetzt nichts Freiwilliges oder nichts, für das man was gelobt wird, so richtig, ja, wie in unserem gemeinnützigen Bereich. Aber es ist einfach sehr hochrelevant und viele, die draußen Bauvorhaben vorantreiben, sind auf gute Qualität an Ausgleichsflächen auch angewiesen. Und da sind natürlich auch in der Zusammenarbeit mit den unteren Naturschutzbehörden, ist das für uns ein wichtiges Wirkungsfeld.
Und ich glaube auch wichtig, also diesen Biotopverbund ausbauen, eben auf unseren eigenen Flächen einfach die auf Vordermensch zu bringen, also einfach zu schauen, da geht es jetzt wirklich voran, eben hier, wir mähen hier, wir passen das Mahd-System an, wir pflanzen eine Hecke, wir baggern einen Tümpel aus, wir schauen einfach, dass da die Natur wieder gut und frisch leben kann.
Heilsam quasi, ne? Ja, um genau. Da in einem der Begriffe der Alkoholmarke zu bleiben. Also wir reparieren da auch wieder was, bringen auch wieder was Heilsames zurück für die Artenvielfalt.
Ja. Das hast du mir in die Frage vorgenommen. Wir können direkt dort einsteigen. Nämlich genau, es ist ja eine der Fragen, die in dieser Miniserie auch immer wieder auftauchen. Und zwar, wir haben ja diese vier Grundwerte der Allgäuer-Marke: Ehrenwert, heilsam, friedlich und originell. Und da wäre nämlich die Frage gewesen, welches Wort oder welcher Wert da bei euch im Alltag am ehesten vorkommt oder welcher Wert eure Arbeit am besten beschreibt.
Alle vier. Alle vier tauchen auf. Am besten.
Also das Original, finde ich, das hat schon auch irgendwie starken Bezug zu uns. Also wie wir das vielleicht auch verstehen, glaube ich, alle, die bei uns im Team arbeiten, haben dazu einfach eine große Emotion, ein starkes Bekenntnis. Es ist einfach für alle, glaube ich, auch ein Stück Lebensaufgabe, irgendwie sich für einen guten Umweltzustand einfach einzusetzen. Und das ist, glaube ich, nicht nur, also bei uns im Team ist jetzt, ja, also natürlich wachsen im Naturschutz natürlich die Gehälter auch nicht ungebremst in den Himmel, das kann man sich vorstellen. Aber also alle von uns sind auch Überzeugungstäter, ja. Und wie im Marketing-Sprech immer so, glaube ich, heißt es immer, wir leben das auch, ja, das, was wir hier transportieren.
Mhm. Eine Frage, die ich aber auch noch gerne stellen würde, und zwar, ihr seid, wie gesagt, ja Teil dieser Marke Allgäu. Warum seid ihr Teil davon und was ist vielleicht auch der Vorteil davon für euch? Ist es vielleicht sogar was manchmal Naturschützern sogar eine Tür öffnet, die anderen verwehrt bleibt?
Ich glaube, Kern unserer Arbeit ist sicherlich die Netzwerksbildung, die Kooperation. Mhm. Und sich zu verknüpfen mit denen ähnliche Ziele, Werte wichtig sind. Und ich glaube, das ist ein idealer Anknüpfungspunkt, sich dort viele auch zu finden, die schon vorsortiert sind. Sag mal, das sind die Wichtigen, das sind die Ehrenwerten, das sind die dieses Werteverständnis teilen.
Diesen Nachhaltigkeitsgedanken auch teilen, also und haben. Ich glaube, es geht heutzutage so oft darum, oder es ist so schwierig, dass man sich nicht so verzettelt und lauter kleine Gruppierungen eben was Gutes machen, sondern dass man sich eben wirklich gemeinsam zusammenfindet und da ist eben diese Vernetzung so entscheidend und so wichtig für uns. Und da fühlen wir uns der Marke Allgäu natürlich super zugehörig einfach oder mit den gleichen Zielsetzungen verbunden.
Wie sieht die Zusammenarbeit da aus? Also erstmal, mit wem habt ihr alles zu tun?
Ja. Im Markenprozess oder
ist es mehr so im
Alltag?
Ja, genau. Also meine Frage zielt dorthin. Habt ihr jetzt Austausch unter anderen, die halt auch Ähnliches machen oder natürlich dann irgendwie Leute, die jetzt irgendwie Grund brauchen oder Ausgleichsfläche oder so weiter? Oder ist da auch ein Austausch mit vielleicht sogar anderen Branchen, um wiederum für euch selber zu lernen?
Also ich würde mal sagen, wir sind jetzt seit 5 Jahren Markenpartner und ich glaube, wir sind noch Lernende da. Also dieses Netzwerk ist für uns noch nicht in dem Maße für uns alle so erschlossen, wie wir uns das nur wünschen würden. Wir sind natürlich auch in der Corona-Zeit dazugestoßen. Da war natürlich alles irgendwie ein bisschen anders, ja. Und wir sind natürlich auch sonst natürlich lokal extrem stark vernetzt mit allen Stakeholdern und Akteuren, die hier um uns rum sind, die wir selber direkt adressieren. Und ja, wir möchten natürlich gerade insbesondere für das Thema Ausgleichsflächen natürlich uns auch noch stärker sichtbar machen, auch für, weil da sind ja viele Wirtschaftspartner auch drin. Wir wollen auch Wirtschaftspartner künftig noch stärker dafür interessieren, sich für Naturschutz einzusetzen und haben dafür auch uns schon ein neues Produkt ausgedacht, dass wir künftig da noch stärker irgendwie in diesen Nachhaltigkeitsprozessen auch der Unternehmen ein bisschen bekannter machen wollen. Nämlich auch Wirtschaftsunternehmen können sich da stark nachvollziehbar und aber auch darauf verlassen, dass sie was Gutes hier für die Region investieren. Also wir nennen es Biotoppartnerschaft. Die EU nennt es Nature Credits. Das ist, sind wir ganz am Anfang von sowas und da glauben wir, dass wir da in den nächsten Jahren vielleicht auch noch in dieser Vernetzung der Markenpartner das vielleicht noch ein bisschen versuchen reinzubringen. Ich bin mal gespannt, wie das bei den anderen auch ankommt.
Ist denn das Produkt schon greifbar? Also gäbe es schon einen Ort, wo sich jemand informieren könnte, der das jetzt gerade hört und das interessant findet?
Ja, also ich kann es natürlich kurz beschreiben. Das gibt es natürlich auch bereits. Also die Frage ist ja immer, wenn jemand sich für Umweltbelange engagieren will oder gerade ältere Engagements haben sich erst schon im Klimabereich ja da etabliert. Wenn jemand sagt, ich möchte freiwillig kompensieren unseren CO2-Fußabdruck, dann hat er meistens nur die Möglichkeit, er hat da irgendwelche Zertifikate, die alle mehr oder weniger glaubwürdigen Händler ihm vermitteln, dass in Indien Solarkochgeschirr angeschafft wird oder irgendwo sonst auf der Welt irgendein Baum gepflanzt wird. Und das sind alles Dinge, die sind weit auf, also die Wirkung kann ich selber gar nicht nachprüfen. Auch ich war noch nie da, wo das eigentlich entsteht. Und ich glaube, da möchten wir ein neues zeigen, dass man hier lokal in der Region sich engagieren kann. Da gibt's eine konkrete Fläche, da kann ich hin, die kann ich sehen, die kann ich, wir haben installiert auch ein KI-gestütztes Monitoring, also da wird mir dann übertragen, welche Vogelarten sind auf dieser Fläche schon aufgetaucht in den letzten Wochen.
Welche Blüten da, genau. Ja, welche Artenliste allgemein, also wir wollen die auch ausweiten auf Fledermäuse und Amphibien, die auch auf der Fläche vorkommen. Also anhand von Rufen und akustischen Signalen, die Tiere von sich geben.
Ja, genau. Und letztendlich, es geht natürlich auch wie hier, natürlich auch darum, dass man diese Naturentwicklung, sie muss gemacht werden, sie muss gesteuert werden, sie kostet Geld, ja. Also und dieses Engagement, dieses finanzielle Engagement, was wir dann in Biodiversität umsetzen auf der Fläche, das wollen wir seriös, glaubhaft, auch nachprüfbar hier bei uns vor Ort in der Region machen. Und jeder kann es sehen und jeder hat dann auch ein georeferenziertes Feld, wo er weiß, ah, da ist mein Quadratmeter Biotoppatenschaft. Mhm. Oder meine 10 oder 100 oder 1000 Quadratmeter.
Ja. Das klingt jetzt momentan alles so, als würdet ihr nur mit Menschen zusammenarbeiten, die mit euch zusammenarbeiten wollen. Ich ahne, dass es auch noch eine andere Seite gibt, oder?
Ja, natürlich.
Langes Einatmen.
Ja, natürlich, nicht alle sind begeistert von unseren Zielen. Natürlich müssen wir uns auch manchmal mit Dingen befassen, die für andere wirklich Schwierigkeiten bedeuten. Also ich darf da ein kuscheliges Tier nennen, das auch im gewässernahen Bereich haust. Der Biber macht ja nicht allen nur Freude. Ja. Also natürlich, da müssen wir auch helfen, manchmal Konflikte zu lösen oder ja, den Leuten einfach in ihrer manchmal ja Verzweiflung auch und ihrer Hilflosigkeit da irgendwie zur Seite stehen. Aber wir versuchen natürlich, das auszugleichen, weil wir sind auch Biberfreunde und müssen aber auch letztendlich die negativen Seiten des Biberseins und des Nachbarswesens beim Biber irgendwie in Fokus nehmen. Ja, es gibt natürlich andere Arten noch. Man kann es aus der Zeitung lesen, was da alles so irgendwie kommt und natürlich neues Thema. Ich möchte es gar nicht aussprechen, das Thema Wolf. Ja, also wir müssen auch da sein, wenn es schwierig wird. Ne? Also es ist nicht alles bloß ein Kuschelpark. Und ja, also wir wollen Partner sein und auch helfen, Probleme zu lösen, wo wir können. Aber natürlich auch, manche Sachen liegen natürlich auch nicht in unserer Macht.
Habt ihr da irgendwie so Kommunikationsmethoden oder Herangehensweisen gelernt oder für euch entwickelt, dass das irgendwie besser gelingt? Weil das sind ja schon sehr sensible Diskussionen, die da wahrscheinlich da geführt werden. Und also, auch aufgeheizt wahrscheinlich emotional.
Ich glaube, vor allem ist es einfach immer super wichtig, zuzuhören tatsächlich. Also es ist ja immer so, der Schlüssel für gute Kommunikation wird überall gesagt. Aber ist tatsächlich so, finde ich, dass man das in unserem Alltag auch einfach merkt. Wenn man mal verstanden hat, worum es der Person wirklich geht oder wieso sie damit ein Problem hat, dann kann man natürlich viel besser darauf eingehen oder auch so dieses wirklich von der anderen Person lernen wollen. Also nicht einfach, ich möchte mein Gedankenbild überstülpen oder meine Gedanken dir übermitteln, sondern halt wirklich so dieses gegenseitige, ich höre dem anderen zu und das bewirkt, finde ich, schon Wunder. Also ich finde eigentlich, eine Art gemeinsame Basis findet man fast immer. Also Peter, ich habe noch nicht ganz so viel Berufserfahrung wie du, aber ich muss sagen, eigentlich, ich finde meistens ist eher dann wirklich so dieses Detail oder so die Umsetzung das Schwierige und nicht unbedingt so dieses, kann auch schwierig sein. Aber so eine gemeinsame Basis, finde ich, oder so dieses Zuhören klappt, finde ich meistens schon ganz gut.
Also ich glaube, es gibt ja ganz unterschiedliche Naturschutzakteure, die auch ihr ganz unterschiedlich an die Sachen rangehen. Mhm. Es gibt den behördlichen Naturschutz, es gibt den verbandlichen Naturschutz. Und wir haben für uns einfach gesagt, was macht uns, was ist der Sinn, dass wir jetzt auch noch an dem Thema rummachen? Was unterscheidet uns? Welche Lücken sind für uns da, die wir vielleicht ein bisschen besser vielleicht auskleiden können als manch anderer? Und da haben wir uns dann natürlich auch mit einem sehr pragmatischen und kooperativen Herangehensweise, die wir eigentlich schon immer haben, die aus uns rauskommt auch ein bisschen, haben uns da aber versucht auch noch zu verbessern und haben auch ja uns an der Beratung und an einem Training unterzogen mit einer Kommunikationssoziologin, wo gesagt haben, wir möchten unsere Kunden, ja, in Anführungszeichen, noch besser verstehen. Wir möchten mit denen noch besser irgendwie ins Geschäft kommen. Und da, wie können wir das am besten anstellen? Wie ticken die, die uns gegenüber, auf die wir treffen draußen, wie ticken die genau? Was ist denen wichtig? Und das ist, glaube ich, Teil dessen, wenn man die andere Seite mit deren Perspektive mal richtig verstanden hat, dann relativiert sich das oft und man findet einfachere Kompromisse. Und man muss natürlich auch sagen, für einen Kompromiss muss man auch was geben. Wir werden da draußen auch nicht nur mit unserer reinen Lehre unterwegs sein, sondern wir müssen uns treffen. Oder man geht wieder unverrichteter Dinge auseinander und es ist wie vorher. Man hat nichts erreicht. Und das ist, glaube ich, so das, was unseren Markenkern vielleicht ein bisschen ausmacht auch, ja. Das Wollen mit den anderen auch, einen Kompromiss zu finden, eine Lösung zu finden.
Klingt fast so, als hättet ihr auch fürs private Leben da einiges mitgenommen bei diesem Kommunikationstraining. Kann das sein, oder?
Ja, bestimmt. Aber ich weiß nicht, der Amtschef im Bayerischen Umweltministerium hat einmal zu den Gebietsbetreuern, wo die Lydia mit dazugehört, ja, einmal gesagt, die Gebietsbetreuer sind unser diplomatischer Dienst im Naturschutz Bayerns. Und das ist vielleicht sich übertrieben und lustig, aber irgendwie um das geht's auch. Also es geht darum, wie kriege ich das irgendwie gebacken, die Herausforderungen mit den Menschen irgendwie, die dafür zu gewinnen, mitzumachen. Und die ist nicht nur darum, ich informiere die jetzt, was richtig ist, und dann haben die hinterher meine Meinung. Also kein Ansatz, den wir verfolgen.
Mhm. Was sind so die nächsten Herausforderungen, die anstehen?
Ja, wir haben heute erst in der Mittagspause darüber geredet. Also da sieht man mal wieder, dass die Freizeit vermischt sich mit dem Beruflichen. Aber wir haben festgestellt, tatsächlich diese Artenkrise, in der wir stecken, die ist einfach immens groß und riesig. Und diese Verluste, die so ganz so schleichend einfach sind. Also man sieht sie nicht nicht tagtäglich, sondern es ist einfach jedes Jahr ist es so ein bisschen schlechter häufig um die Natur gestellt, und damit haben wir enorm zu kämpfen in unserer Arbeit. Also wir sehen einfach, auf manchen Flächen entwickelt sich super und auf anderen Flächen ist es einfach, ja, man kann manchmal gar nicht genau die Gründe benennen, wieso jetzt da eine Pflanzenart zum Beispiel ausstirbt, und das ist schon dann einfach schwierig, da dann irgendwie, ja, so guten Mutes manchmal zu bleiben. Auf der anderen Seite sind wir auch einfach, ist so unser Leitgedanke als Stiftung, dass wir einfach so dieses Positive sehen wollen. Und ich glaube, es macht immer nur Spaß, wenn man wirklich so sieht, was man alles erreichen kann. Und das ist eigentlich wirklich immens. Also es macht wirklich Spaß, wenn man dann sieht, wie unsere Ehrenamtler begeistert dabei sind, wie Kindergruppen sich darüber freuen, über unsere Umweltbildungsangebote, wie die Wiesen sprießen, also wirklich, oder Arten auch wieder zurückkommen. Und das ist einfach das, was einem extrem viel Freude macht, und dieses Positive zu vermitteln. Ich glaube, das ist eigentlich ja eine große Herausforderung in diesen Krisenzeiten, in denen wir stecken, aber darin sehen wir auf jeden Fall eine super wichtige Lösung.
Mhm. Aber weil du die Herausforderungen ansprichst, die sind natürlich, glaube ich, jetzt im größeren Format natürlich für uns jetzt aktuell, jetzt in diesem Sommer wieder, merken wir das ja auch. Also das Thema Veränderung unseres Klimas, Klimaerwärmung und die Folgen daraus. Also das gibt uns natürlich schon viel Fragestoff auch auf, wenn wir einfach merken, die Amphibien-Kleingewässer, in denen Frösche, Kröten, Molche sich reproduzieren und eigentlich ihr Laichgeschäft machen sollen, fallen viel stärker trocken. Und also diese enorm unausgeglichene Wasserhaushalt, Wärmehaushalt, mit dem wir da auch mit unseren Flächen zu kämpfen haben. Wir müssen natürlich auch fragen, sind diese Ziele, die wir dafür, diese Flächen vorgesehen haben, die wir anstreben, sind die eigentlich so unter diesen verändernden Bedingungen tatsächlich realistisch und erreichbar? Also wir müssen, glaube ich, bis hin zu unseren Zielsystemen uns schon fragen, oder wo wir auch noch keine Antworten haben, was wird diese Veränderung des Klimas und der Wetterextremitäten, dann wieder viel zu viel Wasser. Die Günz hatte 2024 Jahren, ist natürlich vom Hochwasser sehr stark gebeutelt worden. Jetzt haben wir wieder viel zu wenig Wasser. Und diese Amplituden, die Unterschiede, die werden, also können wir selber beobachten, kann jeder mit beobachten, die werden stärker. Und die Frage ist, wie können wir da angemessen drauf reagieren, weil den Klimawandel, der scheint ja irgendwie schwer irgendwie einzubremsen zu sein, können wir was in der Klimaanpassung noch verbessern. Und das ist aber dann, wo man dann merkt, da wird jetzt Naturschutz auch zu so einer Querschnittsaufgabe. Wir müssen wir brauchen da mehrfach Nutzen. Wir müssen nur schauen, können auch noch andere von unseren Flächen vielleicht mit profitieren? Können wir mehr Wasser speichern in der Landschaft? Wie können wir, also es erweitert sich dann so, die Gedanken und die Ziele gehen weg nur von Käfer und Blume, hin zu größeren Prozessen, zu Landschaftswasserhaushalt und zu, ja, wie können wir das irgendwie managen und da vielleicht auch Teil der Lösung sein.
Und auch eine ganz schwierige Herausforderung ist einfach unsere im Naturschutz permanente politische Abhängigkeit irgendwo, also von Förderprojekten. Wir merken, wir hangeln uns halt von einem Förderprojekt in das nächste. Das ist einfach super schwierig, bis man sich mal wirklich gut eingearbeitet hat in dem Projekt, geht schon wieder das nächste los. Oder wir merken auch andere Naturschutzakteure, der Landschaftspflegeverband hat dann keine Fördermittel mehr, um mit uns gemeinsam eben die Tümpel auszubaggern. Und dann können wir es halt wirklich nicht angehen. Aber das ist halt dramatisch, wenn man dann sieht, okay, die Gelbbachunken können sich in diesem Jahr einfach nicht fortpflanzen oder müssen halt nochmal ein Jahr lang irgendwie aushalten. Also das ist dann schon schwierig.
Um jetzt den Kreis zu schließen, weil du gerade die Gelbbachunken...
Bauchunken, die Gelbbauchunken
erwähnt hast. Also wenn jetzt jemand hier Lust bekommen hat, endlich auch mal ein bisschen Artennerd abzubekommen, wo könnte man sich da einbuchen?
Oh ja, guter Punkt. Also tatsächlich haben wir ja ein Veranstaltungsprogramm jedes Jahr. Unsere Exkursionen finden so zwischen April bis Oktober ungefähr statt. Und genau, die sind kostenlos und ohne Anmeldung. Also da kann man einfach teilhaben und mit uns in Kontakt treten. Wir haben dann darüber hinaus auch manchmal noch verschiedene Citizen Science Projekte zum Beispiel oder andersartige Projekte, wo man sich einbringen kann. Ehrenamtliche Helfer sind immer gesucht. Also jeder, der Lust hat, mal selber einen Spaten in die Hand zu nehmen oder sich um eine bestimmte Fläche zu kümmern, dann bitte unbedingt auf uns zukommen, wenn man keinen eigenen Garten hat. Sofort auf uns zukommen. Wir haben genügend Gartenarbeit zu tun. Genau. Ja, wie gesagt, diese Exkursionen, ich denke, das ist eine gute Anlaufstelle.
Mhm. Ja, kann man sich auf unserer Website auf guenstal.de einfach
oder
klicken.
Oder auf Instagram.
Oder auf der Allgäu-Seite sind unsere Veranstaltungen auch mit drauf irgendwie.
Ja. Okay, tipptopp. Hey, letzte Frage an euch beide nochmal, kurz und knapp. Lebensqualität im Allgäu bedeutet für euch was?
In kühle, klare Gewässer springen können.
Peter, für dich?
Arbeitsraum, Erholungsraum, Erlebnisraum, alles irgendwie unter einer Landschaft.
Oh, schön. Hey, ihr beiden, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Wir danken dir.
Mehr Informationen zur Stiftung Kulturlandschaft Günsthal findet ihr auf günsthal.de und natürlich in den Shownotes dieser Folge. Wenn euch das Thema Naturschutz im Allgäu interessiert, dann habe ich noch einige weitere Empfehlungen für euch. Und zwar mit Henning Wert von Alpinium habe ich zum Beispiel darüber gesprochen, wie Naturschutz und Naturerlebnis in den Alpen zusammenpassen. Rangerin Denise Klein gibt spannende Einblicke in ihren Alltag im Naturpark Nagelflugkette. Mit Tom Hennemann, Gebietsbetreuer am Ostallgäuer Alpenrand, geht es um den Schutz wertvoller Lebensräume rund um Füssen. Und Simone Reiländer von der Allgäuer Moorallianz erklärt, warum unsere Moore so wichtig für Klima und Artenvielfalt sind. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst sehr gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes oder teilt die Folge mit euren Freunden. Habt's gut und bis in 4 Wochen.